Herzlich willkommen zur 7. Folge der Leseoptimisten. Ja, wir besprechen hier immer ein Buch unserer Wahl. Ich habe einen Lesegast dabei, diesmal den Albert Eder aus Tirol. Albert, hallo schon mal, ich grüße dich.
Hallo Angela.
Ja, und ganz kurz, bevor wir ins Thema einsteigen, will ich dazu sagen für die Zuhörer, der Albert ist, ich habe es mal nachgerechnet, wir kennen uns seit gut 25 Jahren. Also bist einer unserer längsten Freunde und auch Geschäftspartner. Deswegen freue ich mich besonders, dass wir heute hier gemeinsam das Buch besprechen.
Freude ist ganz bei mir, Angela.
Genau, und du hast es ja vorgeschlagen, nämlich, das heißt Toolbox Objectives and Key Results, transparente und agile Strategieumsetzung mit OKR. Das Thema OKR habe ich immer erstmal so für mich weggeschoben gehabt, im Sinne von Benchmark und Zielvereinbarungen hatte ich zwar schon mal davon gehört, mich aber noch nie damit auseinandergesetzt. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du jetzt dieses Buch vorgeschlagen und empfohlen hast. Und ja, wenn du kurz einfach mal sagst, wie bist du auf das Thema gestoßen? Wo und wie beschäftigt dich das?
Also seit einigen Jahren beschäftigt uns mehr denn je die Frage, wie gelingt es uns mit unseren Kunden vom Wie zum Warum Unternehmen zu mutieren oder sich zu verändern. Wie Unternehmen beschreiben wir in dem Sinne ihren Mitarbeitern, versuchen alles möglichst genau vorzugeben und warum Unternehmen sagen, eigentlich sollte viel, viel mehr den Sinn unseres Handeln und Tuns in den Vordergrund stellen und damit in Richtung selbstorganisierte Teams sich zu entwickeln. Mhm. Und im Zuge dieser Arbeiten, oder da schaut man sich dann natürlich ganz, ganz viel an, die Schlagwörter agil und so weiter. Mhm. Und da war dann einmal eine Station oder eine Erkenntnis, dass vor allem Strategieplanung, Strategieumsetzung, Zielprozesse in dieser, eben wir beschreiben es dann teilweise als New Work, dass es ein ganz, ganz interessantes und wirklich praktikables Zielsystem, Strategieumsetzungssystem darstellt, dieses OKR.
Genau. Vielleicht für die Zuhörer als Ergänzung, ihr macht Personalcoaching, Personalentwicklung, seid da sehr toll und stark aufgestellt in der Tiroler Region, aber auch in Deutschland unterwegs. Und insofern gehört natürlich so Zielvereinbarungen zu eurem Tagesgeschäft, nehme ich mal an. Und da bin ich schon gespannt, was du an Erkenntnissen für dich mitbringst. Wir machen ja immer eine Vorbereitung hier mit unseren 8 Fragen. Das bewährt sich super gut. So für mich mal als Einstieg, das steht, glaube ich, schon auf der 3. Seite. Dafür hat sich das Lesen schon wieder gelohnt. Das ist immer sehr gut, dass es nur 2 Fragen zur Unternehmenssteuerung braucht, und zwar total simple, nämlich das erste, wo will ich hin? Also was sind meine Ziele? Und das Entscheidende, das viel Wichtigere ist, wie messe ich, ob ich mein Ziel erreicht habe, diese Ergebnisse. Und weißt du eigentlich, das wird im Buch ja immer so erwähnt, ist das von Google erfunden oder haben die das einfach nur bei sich als erste groß praktiziert, weil Google ja sehr oft in dem Buch als Beispiel herhält?
Also da muss ich jetzt gestehen, das finde ich so gar nicht sauber hundertprozentig recherchiert, ob es Google erfunden hat, aber wenn OKR besprochen wird, dann ist immer Google damit einhergehend. Ob sie es erfunden haben, aber auf alle Fälle wenden sie es dort schon seit sehr langer Zeit an. Also es ist ja gar nicht so jung, dieses Zielsystem, ja.
Und im Buch, das ist ja auch beim Einstieg so, werden ja, ich weiß nicht, wie viele Zielvereinbarungsmethoden vorgestellt. Da gibt's ja BSC und also wie heißt es? Japanische Hoshin Kanri. Es klingt wie ein Cocktail. Könnte lecker sein.
Das war das einzige Zielsystem, wo ich mir gedacht habe, wow, das ist jetzt neu für mich. Das habe ich noch gar nicht gehört.
Die greifen dieses eine System mal heraus. Und was ich sehr gut finde, dass ich, wenn man das Buch dann mal so in der Folge durchliest, ich habe viel für mich mitnehmen können, gar nicht jetzt auf Zielvereinbarungen bezogen, sondern generell auf viele Kanzleibereiche. Bereiche, was sich da übertragen lässt, neue Geschäftsfelder entwickeln, Digitalisierung, QMS, also überall, wo es Veränderungsprozesse gibt, bietet das Buch Ansätze, wie man eigentlich über diese Prozesse besser nachdenken kann. Das hat mir gut gefallen.
Ich habe ja vorhin genannt, eben diese Veränderung vom Wie zum Warum Unternehmen, die Schlagwörter, die du jetzt auch verwendet hast, egal ob VUCA-Welt, Digitalisierung, Agilität und so weiter, da bildet oder ist dieses OKR-System wirklich ein ganz, ganz tolles und vor allem in dem Buch, würde ich mal sagen, man findet, oder es ist ein großer Fundus an vielen agilen Tools, das so herumschwirren. Und das macht es meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr interessant und lesenswert.
Um das zu erläutern, also was unterscheidet eigentlich OKR von anderen Ziel- und Strategiemethoden? Und da ist natürlich, so denke ich, ist jetzt für mich dabei rausgekommen, wichtigste Unterschied ist eigentlich die Agilität dabei, dass das Ganze immer auf einen Quartalszeitraum bezogen wird. Und dann auch noch wöchentlich kontrolliert wird. Siehst du das auch so oder habe ich irgendwas Wichtiges verpasst?
Na, da hast du ganz sicher nichts Wichtiges verpasst. Also das OKR beginnt ja, und das denke ich nur mal ein ganz zentraler Punkt, dass das Unternehmen ganz, ganz sauber seine Vision und Mission und Werte definiert hat. In dem Buch wird es ja in einem sogenannten Strategie-Canvas dann dargestellt, dass darauf aufbauend auf Vision, Mission, Werte die Strategie festgelegt wird und daraus abgeleitet sich dann die Unternehmensziele ergeben. OKR sagt dann, definier vor allem maximal 1 bis 3 große Unternehmensziele. Und ich denke, da ist schon mal ein zentraler Punkt, weil wir haben in den Beratungen, gerade speziell jetzt, wenn es darum geht, Ziele oder MBO und so weiter einzuführen, ist immer die große Gefahr, dass man in der Anfangseuphorie, wenn man mal beginnt zu planen oder wenn man mal beginnt, Ziele zu definieren, die Ausrichtung festzulegen und transparent zu machen für die Mitarbeiter, dann ist eine ganz große Gefahr, dass man in dieser Start-Euphorie viel zu viele Ziele definiert. Und dass man dem Planungs- oder dem Zielprozess der Zielformulierung viel zu viel Aufmerksamkeit schenkt und dann in der Strategieumsetzung oder in der laufenden Zielarbeit sozusagen, da verschwindet es irgendwo vom Radar. Und da ist dann wirklich die größte Gefahr, dass man, ich sag, nach einem halben Jahr vielleicht, ja, treffen wir uns und dann besprechen wir das ein bisschen. Und wenn aber die Ziele nicht sauber, so wie es OKR beschreibt, dann tatsächlich in Objectives und Key Results aufgeteilt sind, dann ist schon die große Frage, ja, was besprechen wir denn jetzt? Und habe das jetzt wirklich schon mehrmals miterlebt, dann passiert es häufig, dass man sagt, ja, man, ich bin ungefähr, ja, gestartet habe ich werde so bei 10% sein, bei 20% oder nein, bei mir fängt es erst später an und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele Blüten, die das ganze Schauspiel manchmal trägt. Und da finde ich dieses enge oder dieses Gebilde von OKR sehr, sehr interessant und spannend, dass man nicht dann am Jahresende sich irgendwo da dann sagt, ja, boah, Ziel haben wir ja gar nicht erreicht oder das haben wir zu wenig erreicht oder ja, war das überhaupt noch sinnvoll in der Mitte des Jahres? Also deswegen ist diese Idee dem Zielformulierungsprozess eher kurz und knackig zu halten. Also so interpretiere ich das und so machen wir es auch. Und dafür aber wirklich mehr in die laufende Kommunikation und Transparenz zu gehen. Ich denke, das ist ein großer Vorteil von OKR. Ja.
Wie du sagst, also das ist ein Satz, den habe ich hier auch mir groß aufgeschrieben. Die rigorose Limitierung der Anzahl auf maximal 3 Unternehmensziele. Mhm. Weil da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen. lassen. Ich weiß, im Juli machen Modula und ich wieder eine Strategiewoche. Und ob wir jetzt, also ich werde es mir mal vornehmen, dass wir es mit 3 Zielen schaffen. Aber es ist genau dieser Punkt. Du nimmst dir immer zu viel vor und dann bist du so frustriert, weil du von dem vielen gefühlt ja so gut wie gar nichts schaffst oder für eine zu wenig. Und besser ist es zu sagen, das sind jetzt mal unsere Kernbereiche, die werden auch bearbeitet. Ja.
Ganz genau. Und ich denke, das sind ja die Parallelen zu agilem Arbeiten sehr, sehr nahe. Stop Starting und Start Finishing. Also 3 Ziele wirklich zu 100% erreicht oder zu 80 oder 90. Also jetzt einmal verabschieden wir uns einmal von dem 100%. Ja. Man ist sicher vernünftiger, als ich nehme mal 6, 7 Ziele vor. Und habe halt dann vielleicht überall einen Erreichungsgrad von 20-30%. Also ich denke schon, dass es eine effizientere Variante darstellt.
Ja, wobei, also was ich gut finde, und das, der Gedanke war mir neu, wobei wenn man mal dann drüber nachdenkt, denkt man, ah, ist ja eh klar, diese Unterscheidung zwischen verbindlichen Zielen und erstrebenswerten. Für sich mal zu sagen, okay, es gibt Ziele, die will ich unbedingt, die sollen auch zu 100% erreicht werden. Also auch wenn es jetzt um die Mitarbeitergespräche geht oder wenn man eben mit Mitarbeitern Ziele vereinbart und sagt, okay, da gibt es welche, die müssen zu 100% erreicht werden. Und dann gibt es aber auch welche, die sind in Anführungszeichen halt erstrebenswert. Und wenn die nicht erreicht werden, ist nicht schlimm, aber sie werden auch in der Regel gar nicht zu 100% erreicht, sondern eher, du sollst halt deine Prozesse hinterfragen und drüber nachdenken. Also das System mal kritisch zu durchleuchten. Diese Unterscheidung finde ich super hilfreich künftig, wenn man in Zielgespräche geht.
Also das denke ich ist ein weiterer, wirklich ganz, ganz großer Unterschied von OKR. Sie nennen es ja teilweise auch so, dass sie sagen, definiere Stretch Goals. Mhm. Also dass man sich wirklich sozusagen, es soll ein bisschen ein ungutes Gefühl dabei sein, also ungut, aber konstruktiv ungut, dass es ein gewisses Kribbeln gibt. Und für mich da, Angela, der wirklich große Unterschied zu sehen, ich habe das leider auch miterleben dürfen oder müssen in Unternehmen und in vielen Gesprächen. Zielsysteme sind ja manchmal wie ein Bazar irgendwo in Tunesien oder sonst irgendwo, wo man sagt, der Chef sagt bitte 10% und dann muss ich ganz fest stöhnen und sagen, das ist ja unmöglich, weil mehr als 5 geht überhaupt nicht. Und dann einigt man sich halt auf 7,5. Am Jahresende diskutieren wir dann, ja, jetzt ist 7,3, habe ich es jetzt 100%ig erreicht und kriege die volle Prämie oder ist jetzt trotzdem. Also, und da sehe ich nämlich den wirklichen großen Unterschied und das wünschen wir und da legen wir mehr denn je, seit wir OKR kennen, Wert drauf. Es geht ja viel, viel mehr darum, dass wir uns gemeinsam in einen konstruktiven Dialog begeben. Dass wir gemeinsam sagen, boah, ja, das ist jetzt schon herausfordernd und dass es gestattet ist, dass ich sage, ja, auch 80% Zielerreichung ist schon wahnsinnig gut, weil wir reden ja von Stretch Goals. Und wir sprechen nicht davon, dass wir uns jetzt da gegenseitig am Poker abliefern, weil ich weiß ja genau, wenn ich heuer zu 10% Ja sage, dann will er nächstes Jahr vielleicht 12%, also muss ich noch mehr quietschen. Mhm. Also, und dieses Schauspiel wegzunehmen und in das Ganze mit einem anderen Mindset reinzugehen und sagen, hey, es ist wichtig, wir strecken uns, wir gestatten uns, dass wir volle Transparenz da drinnen haben. Wir hören auf, uns irgendwo zu manipulieren, versuchen gemeinsam erstrebenswerte Ziele dann eben auch zu vereinbaren und vor allem der laufende Dialog darüber und die Transparenz. Und das, denke ich, da ist der wirklich große Unterschied von dem Mindset. Und ich denke, OKR sollte man mehr auch als Mindset verstehen und nicht nur als System, weil diese Systeme, MBO etc., die haben schon so viele verrückte Blüten getragen, die nicht unbedingt nur rosarot sind. Und da denke ich, OKR, das ist eine andere Philosophie, die da dahinter.
Ganz kurz vielleicht für alle, die jetzt nicht mit diesen Abkürzungen so ganz firm sind. MBO ist ja Management by Objectives. Also das ist ja der BWL-Klassiker, sage ich jetzt mal, bei der
Ganz,
Zielvereinbarung, oder?
genau, das ist wirklich der Klassiker, ja.
Aber wo du das sagst, also ich denke auch diese Mindset, also dieses, wie gehe ich mit den Zielvereinbarungen um, finde ich super dargestellt, vor allem bei diesen wöchentlichen Reviews. Also ist anspruchsvoll, sage ich jetzt mal, stelle ich mir schwer vor, zwar in der Praxis, dass ich wirklich jede Woche über die Ziele zu unterhalten. Dieses Review, finde ich, ist grundsätzlich ein guter Ansatz, egal ob es jetzt um Zielgespräche oder um die Aufgabenplanung geht, weil das unterteilt sich in vier Bereiche. Erste ist immer, wie ist der Stand der Dinge? Zweites ist, was haben wir letzte Woche gemacht? Wo gab es Schwierigkeiten? Was haben wir gelernt? Das dritte, was möchte man nächste Woche angehen? Und besser machen. Und das vierte ist dann eben die Frage vom Chef dann an die Mitarbeiter. Und wo brauchst du mich noch? Wo brauchst du Unterstützung? Und das stelle ich mir eigentlich als eine schöne Kommunikationshilfe dar im regelmäßigen Miteinanderarbeiten.
Also wir haben da die Erfahrung gesammelt, Angela. Das wöchentliche Review, das ist schon sehr, sehr sportlich. Das würde ich jetzt nicht unbedingt unterstreichen. Mehr oder weniger versuchen wir oder testen wir aktuell eher, dass wir so in das monatliche Review reingehen, und sagen, einfach nur diese vier Fragen, die du jetzt da so schön aufgezählt hast, dass man das ja wohl monatlich für sich bespricht und dass man dann lieber auch einer quartalsweisen Retrospektive Platz gibt und der auch ja nicht vergisst im Sinne von, wie funktioniert denn dieses System sozusagen, wie funktioniert dieser Prozess OKR bei uns im Unternehmen. Und das ergibt schon wirklich, also da machen wir gute Erfahrungen. Das sage ich auch einmal im Monat auf die Erreichung oder auf den Zielkurs. Und vor allem, das sagt der OKR genauso. Das finde ich auch wiederum ganz, ganz wichtig. Schmeiß ein Ziel unterjähriger über Bord. Wenn sich der Markt verändert hat, wenn die Rahmenbedingungen sich verändern, wenn irgendwelche neuen Dinge passieren, dann halt doch nicht blöd an irgendeinem Ziel fest, sondern definier ein neues. Und das fördert natürlich dieses monatliche Gespräch und dieser retrospektiven Gedanke, der impliziert ja wieder und entwickelt das System laufend weiter. Lerne, gestatte dir zu lernen. Und ich denke, das ist bei all diesen agileren Methoden ganz ein wichtiges Prinzip, dass man beginnt. Man gestattet sich den Beginn einfach einmal so mit einem Minimum Viable Product zu starten und sagt, okay, jetzt haben wir mal ein bisschen ein Gefühl für OKR, wir starten damit, wir schauen einmal im Monat, schauen wir drauf und einmal im Quartal beantworten wir uns auch noch die Frage, wie gut sind wir denn damit jetzt, wie gut passt es zu uns, wie gut tut es in eurem Fall zur Kanzlei passen. Damit hast du dann einen Lernprozess, der unweigerlich dazu führt, dass du das für dich richtige OKR-System dir erarbeitest, weil wie bei vielen anderen agilen Methoden, ich würde es nie als Blaupause hernehmen, auch nicht das Buch und die ganzen Vorgaben, die da drinnen genau beschrieben sind. Das ist die Aufgabe, individuell zu lernen und zu schauen, wie kann denn das bei mir funktionieren.
Das würde mich dann eh interessieren, Albert, aus eurer praktischen Erfahrung. Kannst du sagen, dass man mit OKR in jeder Unternehmensgröße gut unterwegs ist? Oder würdest du sagen, bei solchen Unternehmen passt es jetzt gar nicht? Oder wo würdest du dann eine Linie reinziehen?
Wir haben es aktuell bei Unternehmen, die haben jetzt an die 400 Mitarbeiter. Wir haben es aber auch bei Unternehmen, die sind 60, 70 Mitarbeiter. Und es ist auch so, dass man es jetzt wenn jetzt noch ein klein, also wenn ein Unternehmen noch kleiner ist, dass man es auch durchaus als Zielsystem jetzt nur für den Unternehmer und seinen engsten Vertrauten etabliert. Also für mich persönlich ist jetzt nicht eine Frage der Unternehmensgröße.
Weil da bin ich im Buch ein paar Mal einfach drüber gestolpert. Natürlich werden da Konzernstrukturen angelegt, wenn man dann, mit manchen Kapiteln habe ich mich deswegen auch schwer getan, wenn dann fünf Hierarchieebenen zu durchlaufen sind und zu durchdenken. Boah, da, dann die geistige Leistung, das wieder zu komprimieren und für sich zu überlegen, was zieht da jetzt möglicherweise ein kleineres Unternehmen draus.
Ja. Ich kenne ja die Strukturen bei Steuerberater jetzt nur ein wenig, aber ein bisschen habe ich es ja kennenlernen dürfen. Aber selbst eine kleinere Kanzleiangehörige, als in meiner Fantasie, wo ich sage, boah, der Steuerberater, vielleicht hat er noch einen Partner, vielleicht hat er jemanden, mit dem man sich ein bisschen matchen kann. Und er definiert einfach mal so, was ist denn eigentlich unsere Mission, was sind unsere Werte? Und auch wenn deine Partnerin die Vision dann vielleicht manchmal ein bisschen kritisch sieht. Also ich finde schon, dass es ganz, ganz einen zentralen Punkt darstellt im Sinne von, was macht uns denn wirklich aus? Gell? Ja. Und deswegen ist für mich keine Philosophie, sondern ich habe einfach kurz und knackig gerade diese Woche ein Unternehmer gesagt, ja, was hat die denn jetzt wirklich die letzten 15 Jahre so erfolgreich gemacht, wenn es um die Vision geht? Und dann sagt er, ja, eigentlich mit den zwei besten Kunden haben wir permanent entwickelt gemeinsam. Da sage ich, ja, vielleicht ist genau das deine Daseinsberechtigung. Also deswegen nicht philosophisch, sondern wirklich pragmatisch gesehen. Und dann kann ja ein Kanzleienhaber genauso sagen, und was ist denn so das große Ziel, das wir uns für die nächsten 1 bis 2 oder 3 Jahre vornehmen? Und das ist ja die Idee von OKR, dass es dann heruntergebrochen ist, dass ich sage, und was kann ich als Steuerberater dazu beitragen, was kann ich als Bilanzierer dazu beitragen, was kann ich als Buchhalter, Buchhalterin dazu beitragen, was kann ich als die Lohnverrechnung dazu beitragen oder andere Bereiche, die es vielleicht noch gibt. Und deswegen denke ich mir, boah, ich schaffe damit eine gute Ausrichtung, ich schaffe damit eine gute Kundenorientierung, ich schaffe damit eine gute Transparenz, ich baue mir einen guten Dialog im Unternehmen auf, der Lohnverrechner kriegt ein Gefühl dafür, dass er einen wichtigen Beitrag leistet für den Gesamterfolg der Kanzlei. Also ich denke eher, dass man die Fantasie walten lassen sollte, wenn man über OKR nachdenkt und nicht unbedingt jetzt über ein Zielsystem, wie es für 2000-Mann-Konzern sich abbildet. Also deswegen, man soll es differenziert sehen und aber dann sagen, boah, das hat für mich als 15-Mann-Kanzlei durchaus auch positive Möglichkeiten, die sich daraus ergeben.
Und was ich da auch gut fand, das hat, ich weiß nicht, bestätigt, aber das spricht zu mir. Es wird ja oft mal auch überlegt, wird jetzt die Zielformulierung von allen gemacht und wie viel beteiligt man die Mitarbeiter da dran, wie viel gibt man vor? Und er hat da so eine Faustregel, die mir gut gefällt, einfach zu sagen 70-30, dass man 70% werden tatsächlich von der Kanzleileitung festgelegt und 30% von den Mitarbeitern. Also, dass die natürlich bestimmte Bereiche haben, die sie auch bestimmen können und wo sie auch Einflussmöglichkeit haben, aber dass man nicht alles aus der Hand gibt. Es gibt ja auch so ein paar, der Prediger ist jetzt das falsche Wort, aber ein paar so lernen, dass jetzt der Chef gar nichts mehr machen muss und nur noch die Mitarbeiter in die totale Verantwortung schickt. Also ich denke mal, so ganz, also diese immer von 0 auf 100 Lösungen, mit denen kann ich eh nicht viel anfangen. Und da hat mich
also die 0 auf 100 Lösungen, hast du ein Nähkästchen geplaudert, wir haben es auch schon versucht und dann haben wir aber einen Bauchfleck hingelegt. Also ich bin eher gebrannt in dieser Sache. Und weil du die 70-30% angesprochen hast, also wir haben die Erfahrung gemacht, dass es insofern, das ist wie ein Doppelturbo im Unternehmen, weil natürlich soll der Chef große strategische Ausrichtung vorgeben, logisch bespricht, dass sie holt sich den Rat ein und diskutiert darüber, aber er trägt die Verantwortung und deswegen soll er es auch dann definieren. Aber die Erfahrung, die wir gesammelt haben, diese 30 und dann bitte Vorsicht, lieber Steuerberater, das muss jetzt nicht 70-30, es kann auch 60-40 oder 72-28 sein, aber es ergibt dann insofern nur mal einen extremen Ruck, weil natürlich der Mitarbeiter den pragmatischeren Blick oft aufs Unternehmen hat. Und da haben wir die Erfahrung gesammelt, wow, das ist jetzt nur mal etwas, an das hätte die Geschäftsleitung nicht gedacht, weil sie eben nicht in dem Operativen so intensiv drinnen ist und ich gehe nicht davon aus, jeder Steuerberater macht da nur 100 Buchhaltungen. Also deswegen, das ist ein weiterer, wirklich ganz, ganz interessanter Gedanke. Man kann davon ausgehen, dass sehr wohl Kreativität in den Köpfen der Mitarbeiter drinnen Kindern ist und das ein bisschen anzuzapfen. Wir haben da positive Erfahrungen.
Denke ich auch, dass das hilfreich ist. Also da eben so eine, wie auch immer, geartete Teils-Teils-Lösung zu haben mit den mit der Zielvorgabe, ja. Du hast es vorhin noch angesprochen, das war noch ein Punkt, den ich wichtig finde, der eigentlich vorgelagert ist zu OKR, nämlich natürlich wiederum dieses Ziele, Vision, Mission, Leitbild. Und aus ziemlich vielen Büchern begegnet einem ja der Grundgedanke von Simon Sinek, dieses das Warum. Und das fand ich jetzt mal sehr schön. Das hat, gut, vielleicht, ich habe es einfach noch nie so bewusst wahrgenommen, diese drei ergänzenden Sätze, wie man sich seine eigene Vision formuliert und sein Warum. Dieses, überleg dir einfach, was heißt, was sagst du bei wir glauben das? Ich sage jetzt mal nur für eine Kanzlei, wir glauben, dass Unternehmens Führung leicht sein kann und Spaß macht. Wie? Da heißt es dann, deshalb erstellen wir unser Produkt, unsere Services so, dass sie klar sind, verständlich für den Unternehmer greifbar. Und beim was? Das Ergebnis daraus ist unser Produkt, Service. Und das heißt bei uns eben dann einfach gemachte Liquiditätsplanung oder auch was immer jedem dann einfällt dazu, darüber nachzudenken. Weil diese ganzen Strategiegespräche, dieses ich beginne auf einem weißen Blatt Papier und denke drüber nach, was mich vom Wettbewerb unterscheidet, da verzweifelt ja nahezu jeder dran.
Ja, kann ich da nur zustimmen. Und ich habe ja das Beispiel jetzt schon kurz vorher erwähnt, weil das war für mich die Woche einfach so ein ganz wunderschönes Erlebnis. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wenn man so dieses wir glauben das oder wenn man so diese Daseinsberechtigung für sich einmal ein bisschen beginnt zu beschreiben und nicht das weiße Blatt und die Verzweiflung, dann hat man schon ganz, ganz was Starkes. Das intrinsische Motivation, denke ich mal, pur fördert und vor allem ganz einen wichtigen, zentralen Energiespender, aber auch Entscheidungsorientierung für den Kanzleienhaber, aber auch für Mitarbeiter darstellt. Und persönlich bin ich mehr denn je davon überzeugt, dass es extrem wichtig ist, sich dem Thema aber auf pragmatischer Ebene zu widmen. Also das muss nicht der Voodoo-Zauber sein, aber so wie du das jetzt so schön genannt hast, einfach mal für sich das zu definieren. Also da bin ich fest davon überzeugt, dass es ganz, ganz viel positive Energie auslöst.
Und ergänzend dazu, also ich bin ja so ein Canvas-Fan. Ich liebe ja diese Plakat-Leinwand-Technik. Setzen wir auch liebend gern ein für uns selber und auch in der Beratung. Und zwei neue Canvases habe ich tatsächlich wieder kennenlernen dürfen. Das eine, dazu passend eben das Leitbild-Strategie-Canvas. Sehr gut. Und die machen das einfach immer so schön konkret mit Fragen dazu und worüber kannst du dann nachdenken. Das finde ich sehr, sehr hilfreich. Und das zweite Canvas ist dann eben das OKR-Canvas. Tatsächlich mit den, warte mal, ich habe es mir hier aufgeblättert, das Change-Canvas. Genau, das Change-Canvas. Ja. Das ist großartig.
Also beide sehr, sehr, also die sind wirklich, die sind extrem gut ausgearbeitet in dem Buch da drinnen. Also die ist also kurz und übersichtlich und alleine schon, wenn man sich dann diesen Musterstrategie-Canvas durchliest, den sie drinnen haben, da sieht man, wie kurz und knackig das eigentlich formuliert sein sollte. Je kürzer und je knackiger, je schwieriger der Prozess dahinter. Gell? Also das darf man jetzt ja nicht verschweigen, das wäre böse oder heimtückisch. Aber das auf einer Seite darzustellen, das finde ich sensationell. Also das macht wirklich ganz, ganz viel her. Wir verbinden diesen Canvas auch ganz, ganz gern dann mit einem Kanban-Board, wo man sagt, also diese Maßnahmen und da sieht man, wie sich das alles miteinander ergänzt. Und dann das Daily Stand-Up oder das Wöchentliche und die Reviews und die Retrospektiven. Also es sind in den ganzen Methoden überall ähnlich. Und der Change Canvas, den du angesprochen hast, den finde ich auch extrem wertvoll. Und da vielleicht für die Zuhörer so der kleine Tipp. Ich habe den jetzt auch schon angefangen, zum Teil anders zu benennen und zu sagen, Das nehmen wir raus, weil das ist jetzt, hat da jetzt überhaupt keine Relevanz. Also jetzt zum Beispiel Schlüsselressourcen oder Schlüsselaktivitäten oder Zielgruppe, ist jetzt nur bitte exemplarisch gesprochen. Denn dann auch wirklich individuell anzupassen, haben wir extrem gute Erfahrungen auch sammeln dürfen, weil ja schon ganz, ganz wichtige zentrale Fragen von einem Change-Prozess, so in dieser Change-Story, erzwingt dann einfach drüber nachzudenken, ja, und teilweise auf ganz pragmatischer Ebene.
Vielleicht, weil wir haben ja das Bild vor uns, das Canvas, für die Zuhörer. Nur das beginnt mit, also die erste Frage, mit der es beginnt, die wird ganz oft in diesen Veränderungsprozessen vergessen, nämlich die Dringlichkeit. Was ist konkret die Notwendigkeit, warum wir jetzt was ändern wollen? Und
Genau.
wenn du das nicht geklärt hast, kriegst du niemanden ins Boot. Also niemand jetzt immer überspitzt. Aber es ist genau der Punkt. Das ist die erste Frage, die musst du dir stellen und dann mit deinen Mitarbeitern besprechen, weil das müssen die verstehen, dann sonst brauchst du nicht weitermachen mit dem Change.
Da sind wir ja wieder bei dem Golden Circle, den wir vorher besprochen haben, Start with Why. Und jeder Change-Prozess sollte auch mit einem Warum starten, weil selbst, und die Erfahrung dürfen wir sammeln, selbst wenn es für einen Mitarbeiter immer noch ein unangenehmes Warum ist, aber wenn er das Warum versteht und wenn das Warum gegeben ist, dann ist die Bereitschaft, dort mitzutun, um ein Vielfaches größer, als wenn ich mir nur denke, wenn ich mir permanent die Frage stelle, ja, warum will er denn das jetzt von
Da wollte ich noch wissen von dir, da wird
mir?
auch noch eine Methodik vorgestellt oder es ist, glaube ich, so ein Unternehmensspiel, das Wheel of Change, das Veränderungsrad. Kennst du das? Habt ihr das schon mal im Einsatz gehabt?
Nein, da warte jetzt auf die nächste Gelegenheit, um das einmal zu testen. Brauche aber auch noch dementsprechend ein paar Unterlagen dazu. Das kennen wir leider nicht. Wir haben dann eher so mit diesem Change Canvas gearbeitet und der funktioniert sehr gut. Das Bild kenne ich leider nicht.
Ja, genau. Also ich hatte es eben, da wurde ein Bild gezeigt, tut mal auf dem Boden, also so richtig so 2 mal 2 Meter oder 3 mal 3 Meter groß, wird da so ein Rad mit 24 Feldern auf den Boden gelegt und man bespricht dann im Team quasi, an welcher Stelle der Veränderung man gerade ist und wie man damit umgeht. Klingt spannend, aber wie gesagt, im Einsatz hatte ich es jetzt eben auch noch nicht gesehen. Sehr
Also
schön.
wenn wir es mal gemacht haben, Angela, dann berichten
Ja.
wir das.
Ja, genau, dann macht auf alle Fälle ein Foto, das ich posten kann.
Gerne.
Ja, du, wir haben gut die Inhalte besprochen. Wo hast du noch einen Punkt? Möchtest du noch einen Punkt rausgreifen, bevor wir dann zum Abschlusserkenntnis kommen?
Boah, also jetzt so spontan, Angela. Ich denke, wir haben jetzt wirklich ganz, ganz viele zentrale Dinge angesprochen, die in dem Buch sich verbergen.
Dann habe ich noch eins, das habe ich so an der Seite notiert. Es wird auch viel natürlich über die Führungskräfte in diesem Prozess und in diesen Zielvereinbarungen gesprochen. Und das muss ich einfach vorlesen, das habe ich mir abgetippt, weil es besser kann man es nicht sagen. Er stellt die Erfolgskette vor. Wunderbar. Also, und das heißt einfach nur, gute Prozesse, das wissen wir alle, führen zu guten Ergebnissen. Wo kommen die guten Prozesse her? Von den guten Mitarbeitern, die fähig und motiviert sind. Wo kommen die guten Mitarbeiter her? Von den guten Führungskräften. Gute Führungsarbeit bedeutet, Mitarbeiter zu entwickeln und dieses Bewusstsein zu haben. Ich brauche auch Raum und Zeit, um Mitarbeiter zu entwickeln. Er bestimmt sogar den Reifegrad einer Organisation danach, wie das sagen wir, mindestens 50% der also der Zeit einer Führungskraft gilt den Mitarbeitern. Und das ist eben nicht ein on top, sondern das ist ein Hauptbestandteil des Geschäfts. Das fand ich nochmal, das hat er da gut rübergebracht.
Ja, also ich denke, dass dieser Kette, dass gute Führungskräfte, gute Mitarbeiter, aber ich habe jetzt einmal einen anderen Spruch nur gehört. Ja, glückliche Mitarbeiter erzeugen glückliche Bilanzen. Das passt doch sehr schön in euer
Das ist schön.
Metier
Ja, das passt
rein.
gut.
Und ich denke, das ist ein anderes Setzrennen, aber es geht alles in die gleiche Richtung, ja.
Ja, genau. Vor allem, die glückliche Bilanz, das ist ein schöner Begriff. Da mache ich jetzt werbetechnisch irgendwas draus.
Okay, gerne.
Okay, sehr gut. Also, deine Abschlussempfehlung, warum muss man das Buch gelesen haben oder auch nicht?
Die Abschlussempfehlung. Das Buch gibt ganz, ganz viele Anregungen, aber auch ganz, ganz viele konkrete Beispiele, um sich einen Zielprozess im Unternehmen aufzubauen. Es bedarf aber der Kreativität, dass man es einfach für seine Rahmenbedingungen anpasst und man soll es ja nicht als Blaupause hernehmen, sondern einfach nur mal so als: Aha, das ist ein ganz interessantes Modell und daraus mache ich mein persönliches System. Und es hat ganz, ganz viele dieser New Work Methoden einfach impliziert. Also man lernt da ganz viel Dinge, die vielleicht mit Zielsystem gar nicht so viel eins zu eins zu tun haben. Und deswegen macht es für mich doppelt interessant, weil man so viele andere Tools und Methoden gleich mitliest und
Ja,
kennenlernt.
danke für die Einschätzung, weil so für mich war das auch so, ich mag das, wenn einer eben nicht, es gibt die eine Methode, die man jetzt zu 100% durchziehen muss, sondern er sagte, er pickt sich ja selber, oder es ist ja eine Sie, ne, Daniela.
Ich ist ja.
Ja, genau. Sie pickt sich ja selber aus den verschiedenen Methodenansätzen dann die Bausteine heraus, die gerade passen. Und genau so sollte man das als Leser auch verstehen. Wobei für mich denke ich mir, wenn man bis jetzt noch wenig oder gar nicht in dieser Methodenwelt drin ist, dann kann man sich schon leicht, dann ist schon leichter Overkill. Also dann kommen da Begriffe und irgendwann hat es auch mich niedergeprasselt. Da muss man sich dann schon anstrengen, dass man dabei bleibt.
Das kann jetzt auch aus der Praxis wiederum, also aus der Beratung durchaus bestätigen, Angela. Es sind dann oft so Kleinigkeiten, gell? Und ich denke mir das manchmal allein schon, wenn man so ein Kanban-Board einführt in einem Unternehmen. Da gibt es einfach ganz viele kleine Fragen, die es gilt zu beantworten, dass es dann einfach einmal so überhaupt zum Start kommt. Und da glaube ich, ist es extrem, das glaube ich nicht, davon bin ich überzeugt. Also da braucht man dann wirklich jemanden, der gerade ein bisschen Erfahrung mitbringt und mit dem man sich da matchen kann. Aber da seid ihr beide ja eh die Kugel und du wunderbare, perfekte Ansprechpartner, weil alleine würde es jetzt ganz ehrlich gesagt auch für relativ mühsam anschauen, weil das Buch, also für mich war es eine richtige Freude, das Buch zu entdecken und zu lesen. Aber weil ich jetzt wirklich behaupten darf, aufgrund der 25 Jahre Erfahrung darin, dass halt viele Dinge hat man irgendwie schon einmal kannt und angewendet. Die Kombination und die Zusammenstellung, die war für mich das Besondere. Aber würde es jetzt ohne Vorkenntnisse, dann wäre ich dann auch bei dir. Da könnte es dann sein, dass man schon fast den Duden nebenbei liegen hat und sagt, boah, das könnte mühsam werden, ja.
Ja, genau. Aber wie du schon so schön sagst, dafür gibt es ja uns Berater, wo ich dich jetzt dann auch mit einschließe, dass wir diese Bücher dann lesen und das Praxiswissen mitbringen können, da dann interessierten Kanzleien oder Unternehmen weiterhelfen. Sehr schön. Albert, ich sag danke. Das hat sehr viel Spaß gemacht, dieses Gespräch mit dir, den Podcast aufzunehmen. Hat mich selber wieder weitergebracht. Die glückliche Bilanz wird für ewig, ewig in meinem Kopf hängen bleiben. Und
Entschuldigung, ich hab selber nur irgendwo aufgeschnappt, Angela. Also ich habe kein Copyright drauf. Bitte verwende jetzt. Freut mich, wenn du das tust, ja.
Dann sage ich danke, macht's gut und wir sehen uns privat ja hoffentlich bald in Kürze wieder. Bis denn. Ciao, Albert.
Tschüss, Angela. Alles Gute und vielen Dank für dieses Gespräch. War für mich ganz, ganz interessant, aufschlussreich und eine große Freude. Danke.
Danke, bis denn. Ciao.